Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Und Schwalbe Fahrradreifen.
Guten Tag, Herr Cancellara.
Guten Tag.
Haben Sie Rennen wie die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix mit Wehmut geguckt oder haben Sie das sogar ganz vermieden?
Ich habe die Flandern-Rundfahrt habe ich ja 1-2 miterlebt. Also ich war beim Rennen dabei und Paris-Roubaix habe ich von zu Hause aus geguckt und es war eigentlich angenehm. Es war sehr spannend, sehr interessant, das Ganze mal von außen zu sehen. Aber ich hatte dort nicht irgendwie jetzt eine Träne oder irgendwie habe ich mich schlecht gefühlt oder so. Ich denke, das Einzige, was war, das waren eigentlich so die letzten 10, 20, vielleicht 30 Kilometer, je nachdem, wie spannend dann das Rennen noch war oder allgemein die Rennen sind. Da kommt so ein bisschen noch der Rennrhythmus, also dieses Rennfahrerleben hoch. Aber ich denke, das ist in meinen Augen fast normal, weil ich bin im Jahr vorher, bin ich über die letzten 10, 15 Jahre bin ich ja diese Rennen alle gefahren und hatte einen sehr, sehr großen Bezug, auch emotionell. Und ich denke, das ist ja eine normale Situation, die ich so erlebt habe. Aber es hat sich eigentlich gut angefühlt. Und sobald eigentlich die Rennfahrer oder der Rennfahrer, der dann gewonnen hat oder diese Action, die dann war und die fertig war, das war wie so, okay, das Rennen ist fertig, kein Problem. Und dann ging alles normal weiter. Also ich finde, es war ein gutes Gefühl und da war auch nicht so der Gedanke, oh, warum habe ich aufgehört? Nee, im Gegenteil. Also ich bin schon in diesem, sag jetzt mal, nostalgischen Flow drin, wo es sich eigentlich gut anfühlt.
Was hat für Sie denn der Reiz dieser harten Eintagesklassiker ausgemacht? Wie kam es zu dieser speziellen Beziehung zu genau diesen Rennen?
Für mich war eigentlich das Schöne immer die Faszination dieses Eintagesrennen, also dieses Spezielle, weil es ist ja, ich sag jetzt mal, die Flandern-Rundfahrt, die sticht noch einmal höher raus, auch wenn es ein bisschen weniger bekannt ist als vielleicht Paris-Roubaix, weil Paris-Roubaix hat ja ist eigentlich flach, hat aber ganz stark, also hat ganz viele Pflaster und dieses Pflaster, das man dort antrifft, ist sehr, sehr zum Teil auch schon kaputt und sehr schwer zum Fahren, braucht ein bisschen anderes Material an Laufrädern und auch die Fahrradgeometrie ist anders und bei Flandern und zwar die Faszination ist eigentlich die Schwierigkeit, die diese Rennen bringt, weil dort hat man auch Kopfsteinpflaster, man hat aber Kopfsteinpflaster flach, man hat Kopfsteinpflaster bei den kleinen Rampen, man hat normale Rampen, man hat kleine Straßen, große Straßen und man hat zusätzlich das Volk, das Land, die Leben für diesen Tag ist eigentlich, das ist wie ein Nationalfeiertag in Belgien, also das Land steht still für ein Rennen, das Land ist auf den Straßen, das Land schaut zu und das ist in Frankreich total was ganz anderes und irgendwie konnte ich mich dort mehr und besser identifizieren und irgendwie auch eine größere Passion für diese Härte entwickeln, weil man muss eigentlich ein kompletter Rennfahrer sein und das hat es dann auch mehr oder weniger auch immer bestätigt bei diesen Rennen und das sind eigentlich, ist für mich eigentlich auch die Flandern-Rundfahrt das Lieblingsrennen.
Große Favoriten wie Peter Sagan oder Tom Boonen haben in diesem Jahr bei ihren Lieblingsrennen Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix ja nicht glänzen können. Wie blicken Sie denn auf das Frühjahr zurück?
Ja, das ist mit dem Gewinnen ist halt immer so eine Sache. Ich sage immer, Gewinnen ist schwieriger als Zweiter werden. Und wenn man natürlich Favoriten ist, ist es nochmal schwieriger. Und klar, ein Weltmeister oder auch Tom Boonen, der schon über Jahre mitfährt, der eigentlich immer irgendwie zu den Favoriten gehört und jetzt auch die Karriere, der hat sie jetzt auch beendet vor kurzem, gehören diese immer auf die Listen. Aber wie gesagt, die Jungen, die kommen, das sind einfach Rennfahrer, die stechen raus, aber es kommt immer mehr und mehr und ich denke schon, dass da natürlich, dass man nicht einen Outsider gewinnt, wie dieses Jahr, weil Philippe Gilbert war indirekt ein Outsider, aber hat sich natürlich in diese Favoritenrolle hineingefahren, weil er natürlich sehr stark immer besser geworden ist, die letzten Rennen und am Schluss hat dann ein ganz anderer Favorit gewonnen, der Anfang ja nie und nimmer irgendwo auf einer Liste stand, der für diesen Tag X, für diese Klassiker ein Favorit sein kann, also von dem her haben wir in diesem Frühling sehr schöne, spannende und mal ganz andere Frühjahrsklassiker gesehen.
Aber hätten Sie Boonen zum Abschied einen Sieg gegönnt?
Ja, sicher. Also man gönnt sicher, wenn man in einem Abschiedsrennen noch so ein Rennen nach Hause fahren kann. Ich denke, das ist das Größte, was man irgendwie noch miterleben kann. Man gibt alles, man probiert alles. Garantiert ist nichts. Also ich kenne ein anderes Beispiel, also mein eigenes Beispiel. Ich bin auch nach Rio, aber nicht. Also ich wusste nicht, dass ich aufhöre in Rio. Ich habe einfach meiner Familie gesagt, wenn ich nach Rio gehe und eine goldene Medaille nach Hause bringe oder nach Hause fahre, dann höre ich auf. Und dann hat sie mich nur angeguckt und nichts gesagt. Und ich habe mir dann auch nicht noch mit dem zusätzlich belastet. Ich habe das wie ausgeblendet. Und ich denke, das Schwierige ist, wenn man weiß, dass heute das Letzte ist, ist es auch emotional vielleicht ganz, ganz schwieriger, das zu verarbeiten während dieses Prozesses oder während des Rennens. Darum, jeder am Schluss muss seinen Weg suchen oder finden, was für ihn am besten passt. Tom Boonen hat das Rennen, das er viermal gewonnen hat, ausgesucht für sein letztes. Und er ist stark gefahren am Schluss, es ging nicht auf, aber das ist Sport. Man gewinnt, man verliert. Im Sport gibt es nichts, wo man einen Knopf drücken kann und dann heißt einfach, okay, man gewinnt und ist schnell, das geht nicht.
Sie selbst sind noch im vergangenen Jahr mehrere 10.000 Kilometer gefahren. Wie machen Sie das jetzt? Trainieren Sie ab oder lassen Sie es langsam angehen?
Ich bin relativ viel unterwegs und komme im Moment leider nicht so zum Trainieren. Wie gesagt, mein ganzes Leben hat sich umgekrempelt, nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich habe wirklich von August bis September habe ich eigentlich noch nicht so viel gemacht. Ich war sehr viel unterwegs, einfach auch was das Karrierenende betrifft oder auch was die Olympischen Spiele betreffen. Also das heißt, mit einer goldenen Medaille hat sich sehr viel bewegt. Ich bin auch Schweizer Sportler des Jahres geworden. Und habe jetzt eigentlich, ja, alles neu reset und ich musste ein neues Fundament bauen. Und dieses Fundament, das hat sich jetzt relativ stark gefestigt und auf dem baut man was auf. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass man nicht von dem einen zum anderen hüpft und dann vergisst eigentlich, dass man das Fundament zuerst haben muss. Und ich habe das jetzt gemacht und als kleines Beispiel, ich habe immer noch die Fahrräder vom Team, wo ich letztes Jahr gefahren bin. Warum? Weil irgendwie die Zeit nicht gekommen ist, um die Sachen zurückzugeben oder zurückzuschicken, mit diesen Leuten das auch zu beenden, weil jetzt so viele Sachen gelaufen sind. Aber wie gesagt, das kommt alles jetzt eins nach dem anderen und da bin ich auch überzeugt, dass es dann auch wirklich genug Zeit hat, um auch, ich sage nicht viele, viele Tausende von Kilometern zu fahren, aber einfach ein paar Tausend Kilometer zu fahren, dass man allgemein fit einfach bleibt. Ich denke, das ist auch wichtig, weil für die Gesundheit ist Bewegung das A und O und ich merke es einfach und das ist so jetzt ein Aufruf an alle Leute, die jetzt auch hier zuhören. Bewegung ist wichtig, das hält den Körper wirklich fit und ist auch gut für den Kopf und das lüftet und das ist wichtig.
Und jetzt bei dem besseren Wetter, was langsam kommt, fällt es einem ja auch bestimmt wieder leichter, egal ob ehemaliger Profi oder nicht.
Ja, sicher. Also mein Trainer in der Jugendzeit hat immer gesagt, Junge, schau, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und dann habe ich gesagt, ja, haha und so. Aber am Schluss, wenn man Rennen fährt, ist ganz klar, da fährt man und da wird gefahren und nicht geguckt. Und jetzt in diesem Fall, wo ich jetzt bin, ich sage jetzt mal, ich zähle jetzt in der Kategorie Hobbyfahrer, also diese Touristenfahrer, einfach die gemütlichen Fahrer, die einfach ein paar Stunden fahren, vielleicht mal irgendwo einen Kaffee trinken, dann wieder weiter oder ab und zu eine längere Tour. Da überlegt man sich vielleicht schon, Regen, heute gehe ich nicht, aber Regen kann ja auch was Schönes haben. Also ich sag mal, ein schöner Sommerabend oder so, fährt man Rad und dann kommt der Regen, also da fahre ich jetzt nicht voll nach Hause. Da kann auch sein, dass man das genießt, weil das hat ja auch irgendwo was Schönes. Also am Schluss hat jedes Wetter sein Schönes, aber ich weiß, wie es ist, wenn es schöner ist, fährt sich auch viel schöner Rad.
Jetzt waren Sie nicht nur sportlich immer ein sehr aktiver Fahrer, Sie waren auch mal Sprecher der Fahrer. Haben Sie das Gefühl, dass sich das Fahrerfeld in den letzten Jahren verändert hat und ja die Persönlichkeiten vielleicht auch ein bisschen angepasster sind?
Es ist schwierig. Ich denke, was sicher sich geändert hat, dass viele junge Rennfahrer da sind und dass zum Teil die jungen Rennfahrer einfach schnell mal denken, sie sind die großen Heroes. Und ich denke, das ist dort, wo es vielleicht für viele ein bisschen schnell geht. Und ich habe in meiner Karriere, habe ich mich immer, speziell auch in den letzten Jahren, habe ich mich sehr stark immer für das Feld eingesetzt. Oder wenn was irgendwo war, habe ich mich nicht eingesetzt, weil ich ein Egoist bin und für mich mal zuerst geguckt habe. Weil am Schluss, für das, was ich geguckt habe, hat dann eigentlich fürs ganze Feld hat gepasst. Also wir hatten Situationen mit schlechtem Wetter, wir hatten Situationen mit einer großen, starken Hitze. Also wir hatten Situationen, wo das ganze Feld am Boden gelegen ist, wo alle irgendwie durch einen Sturz hat sich alles so verfälscht, dass in meinen Augen das nicht Sport ist. Das ist eine Verfälschung der sportlichen Leistung, die dann am Ende des Tages auch irgendwo rausspringen soll. Und darum habe ich dann dort mich eigentlich eingesetzt und das hat sich dann so mit den Jahren so entwickelt, dass ich so wie der Fahrerchef war. Ich war es nicht auf dem Papier, aber meine Meinung war trotzdem sehr wichtig, weil ich mich auch in vielen Fragen sehr offen stellen kann und ich kein Problem habe mit gewissen Fragen, also ob das materialtechnische Sachen gewesen sind in der Karriere oder ob das irgendwie die Schlagzeilen von früher, also die ganzen Doping-Thematen, ich konnte mich eigentlich jeder Frage irgendwie stellen und habe zu jedem irgendwas gesagt, weil am Schluss es bringt ja nichts, wenn man nichts sagt, weil wenn man nichts sagt, dann wissen ja die Leute auch nicht, um was es geht. Und das war für mich immer sehr, sehr wichtig.
Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, deshalb nutze ich jetzt nochmal zum Schluss die Chance, über ein Netzphänomen zu reden. Es gibt ja da dieses Video aus dem Jahr 2010, welches beweisen sollte, dass Sie bei der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix einen elektrischen Motor zugeschaltet hatten. Hat sich ja jetzt völlig falsch erwiesen, aber das wären Sie nicht mehr los, den Vorwurf, oder?
Ja, was wird man nicht mehr los? Ich denke am Schluss, wenn man gut ist, kommt das und wenn man schlecht ist, kommt wieder was anderes. Also ich habe gelebt in meiner ganzen Karriere, mit dem umzugehen. Also ich musste es lernen. Es war eine harte Zeit. In diesen Situationen, wo man solche Anschuldigungen bekommt, die eigentlich nichts am Hut haben, das tut weh, weil man einfach Leute angreift, die nichts mit dem zu tun haben. Ich denke, das ist auch im Leben so. Also wenn man Sachen macht, dann ist man sich das ganz anders bewusst. Aber wenn man Sachen nicht gemacht hat und man wird irgendwie beschuldigt, was es gibt. Und das ist das Schlimme eigentlich, dass man dann wie dem ausgesetzt ist. Und am Schluss, ich muss irgendwie lachen darüber, aber irgendwie, wenn ich dann schaue, dass man jetzt wieder Sachen hervorholt und dann wieder auf diese Jahre zurückgreift, ich denke am Schluss, ich weiß noch, wo das gekommen ist. Ich musste lachen in 2010. Das Fahrrad stand bei uns zu Hause im Wohnzimmer, ganz schön so als Art Deko zu Hause. Und ich musste lachen und sagte, hey, was seid ihr dann für hohle Köpfe da draußen? Kommt einfach zu mir nach Hause, nehmt das Fahrrad, weil am Schluss, wo will ich denn hier was reinbauen? Weil die Fahrräder von heute haben nicht alle die Möglichkeiten, einfach was reinzubauen. Und ich denke schon, dass eigentlich das Traurige ist, dass man immer irgendwie jemand, egal wo, das ist wie heute, wenn jemand erfolgreich ist im Job, da wird sofort genörgelt, dann ist man eifersüchtig, ist man neidisch und im Sport wird man auch, der hat dann und vielleicht und der könnte. Und ich denke schon, dass der Radsport eigentlich sehr viel bezahlt hat, was Negativschlagzeilen betrifft, aber ich muss einfach eins sagen, der Radsport war das Beispiel für den Sport. Der Sport allgemein ist das Problem, nicht der Radsport. Ob das jetzt Leichtathletik ist, ob das Anschuldigungen, wo Biathlon, andere Sportarten im Leichtathletik, Eishockey, Fußball, Skandale, überall. Also ich denke, schwarze Schafe wird immer geben, ob das im Sport ist oder ob das im normalen Leben ist. Von dem werden wir nicht kommen, aber ich bin überzeugt zu 100%, dass dem Radsport, dem geht's gut. Der Radsport hat ein System entwickelt, wo sicher das Thema Doping sehr, sehr stark daran gearbeitet worden ist und immer noch genau gleich. Aber die anderen Sport haben nicht mitgemacht. Und dort sieht man, dass dann halt einfach die schwarze Schafe immer noch gefunden werden im Radsport, aber nicht systematisch, wie es vielleicht 1998 war, sondern man sieht, was haben die Russen gemacht, was haben gewisse andere Länder gemacht. Also ich denke, dass man heute, und das ist das Problem auch in Deutschland, das muss ich jetzt einfach ein bisschen erläutern, dass immer noch sehr viele große Firmen in Deutschland immer noch den Finger auf den Radsport zeigen. Und das ist nicht richtig, weil es gibt große Firmen in Deutschland, die in gewisse Sportarten Sponsoring betreiben, die eigentlich aufpassen müssen, dass dort nichts kommt, weil dort eigentlich der Fall noch viel größer wäre. Also darum, ich sage, Radsport ist Spitzensport, Radsport ist Breitensport und der Breitensport, denke ich, auch in Deutschland. Rad wird gefahren. Ob man ein Profi ist oder einfach ein Touristenfahrer, Rad wird immer mehr gefahren. Das sehe ich in der Schweiz, das sehe ich überall. Man kann es machen und es hat so viel Gutes. Es ist nur, die Vergangenheit war schlecht, aber irgendwo muss man einen Strich machen und ich mache das allgemein eigentlich, weil ich schaue nach vorne und nicht mehr nach hinten, weil Motor haben oder nicht, ich habe ein gutes Gefühl und das ist das, was am Schlussendlich auch zählt.
Sie haben gesagt, gerade Motor haben oder nicht, mittlerweile wird ja vor jedem Rennen kontrolliert, ob solche Motoren verbaut sind. Halten Sie das Problem überhaupt für besonders groß im Radsport?
Ja, ich sage, ich muss immer lachen, wenn die da kommen mit diesem iPad und dann gucken und dann kontrollieren und scannen und so. Am Schluss, ich bin ganz ehrlich, es ist mittlerweile einfach fast mehr eine formelle Sache, dass man das macht. Also sie machen es noch, aber dass man es eigentlich noch macht. Und das denke ich, weil am Schluss, ich sage immer, wenn jemand heute was so macht mit einem Motor drin, das kommt einfach früher oder später, kommt das raus. Es ist einfach so. Und ich denke, das ist dort, wo, das wird noch eine Frage der Zeit sein und dann wird das mit der Zeit auch nicht mehr so kontrolliert, weil auch die Fahrradindustrie, die kann sich solche Probleme auch nicht leisten. Die bauen doch nicht. Ich muss mir vorstellen, jetzt macht die Firma Trek, baut jetzt ein Fahrrad, wo man absichtlich einen Motor reinmachen kann, für das das Team, das Trek-Segafredo schneller fahren kann. Das ist ja ein Witz. Die wollen Fahrräder verkaufen. Also die brauchen nicht diese Negativschlagzeilen. Und ich denke auch heute, dieser schmale Grat, den man geht, es lohnt sich nicht mehr, weil man macht viel mehr kaputt, als man gewinnt. Man gewinnt vielleicht jetzt und heute, aber im Nachhinein macht man viel mehr kaputt, als man gewonnen hat.
Also lieber ehrlich, Sport betreiben. Sie haben Ihre Rennkarriere jetzt beendet. Gibt es irgendetwas, das Sie vermissen? Oder haben Sie auch was dazu gewonnen, jetzt mit dem Ende Ihrer Sportkarriere?
Ah, vermissen eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass ich als Rennfahrer mehr Zeit hatte als jetzt. Also jetzt als Anführungszeichen Rentner oder Frührentner habe ich weniger Zeit. Und das ist das, was mir viele Profis oder Ex-Profis bestätigt haben. guck, wenn du aufhörst, wirst du weniger Zeit haben als Profi. Und das ist so, es ist wirklich so. Und das sage ich heute auch, habe ich schon Rennfahrern gesagt, die auch jetzt bald aufhören werden, habe ich gesagt, Jungs, schaut zu, dass ihr es noch genießt. Es ist, wie es ist, guckt, dass ihr euch gut vorbereitet, wenn dann der Tag kommt, aber nachher habt ihr weniger Zeit als jetzt. Egal, ob man viel gewonnen hat oder nicht viel gewonnen hat, es ist einfach so. Keine Ahnung warum, aber es ist so.
Weise Worte von Fabian Cancellara im Gespräch hier bei Antritt auf Detektor FM und wir sagen vielen, vielen Dank.
Super, danke, vielen Dank.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.